Ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, aber ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie im Wochenbett und der Elternzeit danach. Ich mir dachte, boah, irgendwie so, mach jetzt mal, ne? Du kriegst das Kind mit nach Hause, mach jetzt mal.
Ja, vor allem, das ist ja eh alles so viel und ich glaube halt, also wenn es einem dann halt auch noch körperlich und psychisch einfach so schlecht geht, ist es einfach unheimlich schwer, dem Ganzen gerecht zu werden.
Mhm. Das war extrem, extrem krass.
Wann wurde es besser?
Nach einem halben Jahr vielleicht.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Salter. Hoppe, hoppe, Salter.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern.
Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern. Mir sitzt die Lovis gegenüber. Ich bin heute ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist okay für mich.
Ist es okay? Bist du auch müde?
Ich bin immer müde. Seit fast 2 Jahren bin ich müde.
Kennst du das aber, wenn man dann so ein komisches Energiehoch hat und das dann eigentlich völlig falsch nutzt?
Ja.
Ja, ärgere ich mich jeden Tag, weil ich dann so ein kurzes Up habe und mir dann nur Scheiße mache und mir denke, Evelyn, spar dir doch einfach mal deine Scheißenergie.
Das geht mir genauso.
Ey, wir hatten gerade ein cooles Thema, was ich, erstmal, wie alt sind deine Kinder oder...
Also, ich kann mich ja mal kurz vorstellen.
Ja, das finde ich cool.
Cool. Also, ich bin Lovis, ich bin 33, komme aus Potsdam und ich habe ein Kind, eine kleine Tochter und die wird 2. Also, sie ist jetzt 1¾.
Ist immer so geil, so unter Eltern immer so mit Monaten ja, immer, dass
sie
voll genau nimmt, ne?
So 21 Monate.
Ja, aber irgendwie finde ich bei so kleinen Kindern, also ich finde es eigentlich albern, aber ich finde, da macht es halt auch Sinn.
Ja, wegen der Entwicklungsschübe wahrscheinlich schon.
Voll.
Andererseits denke ich mir immer, wenn die dann mit den Monaten ankommen, jetzt holst du erstmal den Taschenrechner raus und zählst nach, wie alt das Kind ungefähr ist.
Ich liebe das auch, wenn ich dann irgendwie überlege, wie alt meine Kinder jetzt gerade genau sind und ich so müde bin, dass ich es nicht geschissen bekomme, das eigentlich auszurechnen. Dann breche ich auch ab und denke mir so, ja, irgendwas um die, keine Ahnung, 22 Monate ist sie jetzt, glaube ich.
Einschulung ist noch nicht so weit.
Ey, Gott sei Dank, vor der Schule, muss ich sagen, graut es mir extrem.
Das kann ich gut verstehen, ja.
Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja.
Aber was wir vorher bequatscht haben, was ich sehr lustig finde, wir haben so über Kinderstyles gesprochen, über Klamotten für Kinder. Und meine Kinder sind beide, ja, muss ich jetzt sagen, mit einem crazy Geschmack gesegnet im Moment.
Mhm.
Die wollen wirklich nur Sachen anziehen, wo ich mir eigentlich denke, nee.
So gehe ich nicht mit dir raus.
Das ist so hässlich, das ist wirklich so. Aber nur so Glitzer, komische Prints, crazy Farben, halt auch immer Rock und Kleid und dann am besten noch beides übereinander.
Ja.
Und dann frage ich mich immer, es gibt ja so Eltern, die ziehen ihre Kinder so super stylisch an.
Ja.
Meine Kinder ziehen sowas nicht an, die wollen das nicht.
Ich hätte es auch gern so gemacht. Super, super stylisch, immer richtig schick und auch sehr, sehr neutral. Also ich bin überhaupt kein Fan von geschlechterspezifischen Klamotten. Ich denke immer, so Farben sind für alle da und deswegen wollte ich immer ganz viel Grün und ganz viel Gelb, irgendwie diese Blau- und Rosatöne vermeiden.
Aber wurde dann dein Kind in den früheren Jahren, weil habe ich die auch immer sehr neutral angezogen, wurden immer für Jungs gehalten?
Ja, meins auch.
Das ist crazy, ne? Wie man trotzdem noch so drauf getrimmt ist.
Ja, ich sag dann, dass das ein Mädchen, ach so, aber es hat doch Blau an.
Ja, ist krass. Aber ohne Scheiß, ich habe mich auch schon ganz oft selber dabei ertappt, dass ich bei so ganz kleinen Kindern, die halt dann eher so neutral oder eher in sagen wir jetzt mal, maskulineren Farben, was absoluter Bullshit ist, gekleidet sind, dass ich dann auch meinte, wie alt ist er denn? Ne?
Oh ja.
Also
oh
man
ja.
Ist ja dann selber auch so ein bisschen...
Wie alt ist er? Wie heißt er?
Ja.
So, ich hab mir jetzt persönlich angewöhnt, weil mir es auch schon passiert ist, ich reg mich total drüber auf, wenn mein Kind fälschlicherweise irgendwie für einen Junge gehalten wird. Aber es ist mir selber auch schon passiert, so in einem Café immer so ein Kind mit langen Haaren da und ich sag dann zu meinem Kind, ja vielleicht möchte sie auch mal spielen und dann war es ein Junge.
Aha.
Und jetzt habe ich mir angewöhnt, einfach straight zu sagen, das Kind.
Versuche ich auch, manchmal tappe ich wieder in meine alte Falle rein und mir gelingt es eigentlich auch ganz gut, einfach so das neutral zu halten, das Kind.
Das
und dann
Kind.
Kann man ja selber herausfinden oder einem wird dann gesagt, welches Geschlecht das Kind hat. Ne?
Ja, ich finde es auch in den ersten Jahren, das ist doch völlig Wayne, welches Geschlecht das Kind hat. So, ich meine, was macht da den großen Unterschied? Ob ich jetzt die Leute fragen ja immer, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Wird es ein Junge oder ein Mädchen, wenn man schwanger ist? Und ich denke mir immer, warum ist das so wichtig?
Es ist aber irgendwie trotzdem wichtig, finde ich. Also ich wollte auch unbedingt wissen zum Beispiel, was es wird.
Ich auch, aber warum?
Ja, weil es halt doch irgendwie, was glaubst du warum, wenn du jetzt mal so in dich reinhorst,
ich glaube,
was würdest du aus dem Arsch raus sagen?
Ja, ich glaube für mich ging es eher so um die spätere Zeit, so wie, also ich stelle mir dann ich katapultiere mich in die Zukunft und frage mich, wie wird mein Kind in der Pubertät sein? Wie werden die ersten Schuljahre sein? Und jetzt gerade ist für mich großes Thema, weil ich eine Tochter habe, auch dieses Thema Feminismus, Emanzipation, wie stärke ich mein eigenes Kind, eine selbstbewusste, starke Frau zu werden, sich nicht kleiner machen zu lassen, als sie ist und für sich selbst eben einzustehen. Und das ist für mich ein mega großes Thema, weil es eben auch in meinem Umfeld ein Thema ist. Und ich glaube auch, man muss dazu sagen, ich habe 5 Brüder und ich war am Anfang so, dass ich totale Angst davor hatte, ein Mädchen zu kriegen. Also ich wollte unbedingt einen Jungen haben, weil ich gesagt habe, ich kann mit Jungs irgendwie besser umgehen, weil ich eben weiß, was
also ist. Ich frage mich immer Folgendes, weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass man eigentlich immer so versucht, das alles so neutral zu halten und immer zu sagen, es ist doch egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber dann finde ich halt schon am Ende des Tages, ist es halt eigentlich, finde ich, machen wir uns alle so ein bisschen was vor, habe ich manchmal das Gefühl, weil es halt eigentlich dann doch wieder nicht egal ist. Und es ist halt, finde ich persönlich, schon ein Unterschied. Also natürlich, man kann nicht immer alles verallgemeinern, aber der Großteil der Mädchen ist halt einfach anders drauf als der Großteil der Jungs. Und das erlebe ich ja auch immer in unserem Freundeskreis mit. Also die sind einfach anders. Und das ist auch voll gut, finde ich, dass die anders sind. Und sind halt auch so allein mit Bagger und diesem, also meine Kinder, das ist denen scheißegal, ob da ein Bagger steht.
Also meine findet's geil.
Ja, aber guck, okay, man kann es echt gar nicht verallgemeinern, aber.
Aber ich weiß auch, was du meinst. Also ich bin ja von Beruf Erzieherin. Mein Partner ist auch Erzieher und ich bin auch schon alle Bereiche durchgegangen. Krippe, Kindergarten, Hort. So, ich kenne so ziemlich jedes Alter. Und es widerstrebt mir total, also meinem eigenen Ideal, aber ich muss dir da auch recht geben, es gibt durchaus Unterschiede. Also ich merke das einfach, wenn ich mir so die Krippenkinder angucke, da sind schon ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind und ich finde es nicht geil, aber es ist leider so.
Aber dann frage ich mich auch wieder so, ey, irgendwie ist es doch aber schon geil, weil ich meine, es wäre auch irgendwie scheiße, wenn irgendwie alles immer so gleich wäre, ne? Ich meine, was halt geil wäre, wenn man halt trotzdem aufhört, immer das so zu bewerten. Und oder dass jetzt vielleicht ein Mädchen, das ist dann nicht so stark und so, solche Sachen müssen halt aufhören, finde ich.
Ja.
Aber dass Mädchen halt wahrscheinlich öfter einfach lieber vielleicht mit gewissen Dingen spielen als Jungs oder halt nicht ganz so absurd wild sind manchmal, das ist halt, ja.
Man sagt immer so, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich will es jetzt auch nicht pauschal so sagen, aber was ich erlebt habe, vor allem in Krippe und Kindergarten, ist so Fürsorge, dass die Mädels ganz oft geguckt haben, so in ihrem Umfeld, geht's dem gut, hat ja schon seine Schuhe an, ich bringe ihm seine Sachen, ich guck mal, dass ich da alles abhole.
Die haben so einen Mutterinstinkt.
Ja,
manchmal,
das ist
ne?
total
so,
weird.
Ja, ich finde das auch immer krass, wenn wir am Spielplatz sind und dann ist da so ein älteres Mädchen, so um die 7, 8, 9, so in dem Dreh. Wenn ich dann auch immer beobachte, wie die sich so krass freuen, dass da so kleinere Kinder sind und dann nehmen die an die Hand und das sind dann so diese lebendigen Puppen und dann gehen die davon. Und dann sind die aber auch so behutsam mit denen, ne? Ja. Also wirklich so richtig vorsichtig und caring. Habe ich bei Jungs auch schon erlebt, ne? Aber bei Mädchen ist es halt schon, finde ich, öfter, dass die
das
irgendwie schön finden und dann zeigen die denen irgendwas.
So war ich halt auch, ne? Ich war auch immer die, die Kleineren irgendwie an die Hand nehmen wollte, ob sie es wollten oder nicht, war mir in dem Moment total egal. Und die überall mit hingeschleppt hat und dann so gebabysittet habe. Und wenn ich das jetzt so, ich glaube, meine Brüder, keiner von denen hat jemals gebabysittet.
Ich würde jetzt gerade mal sagen, weil da geht's doch auch eigentlich schon los. Ich kenne nicht einen Teenie-Jungen, der babysitten geht.
Nee. Das ist dann die Frage, warum ist das so? Ist das, haben sie keinen Bock drauf oder haben vielleicht auch Eltern keinen Bock drauf? Oder weißt du, wie ich meine?
Aber allein, wenn ich mir meine Beziehung anschaue mit meinem Mann, ich meine, der ist dann auch einfach ein Mann. Also da gibt es schon sehr große Unterschiede einfach auch so.
Wenn ich mir zum Beispiel meinen Freund angucke, der ist übelst der Kindermagnet, ne? Der geht irgendwie, wir sind auf einer Party, wo auch Kinder dabei sind, alle Eltern machen irgendeinen Scheiß, trinken, sind an der Bar und mein Freund sitzt da mit allen Kindern um sich rum.
Voll schön.
Und die fahren total auf den Abend.
War das schon immer so?
Ich weiß nicht, ob es bei ihm immer so war. Wir sind jetzt seit 7 Jahren ein Paar, vorher, er hat gesagt, er hatte ein Patenkind, das hat er bekommen, als er 19 war und auch nur, es war auf einer Beerdigung, da war das ganz frisch, das Kind, so, was heißt ganz frisch, unter ein Jahr Und er hat gefragt, die Mama, ob er es mal aus dem Wagen nehmen darf. Und sie sagte, ja, kein Problem. Und er hat das gemacht und sie war instant total selig, voll relaxed. Und die Mutter und den Eltern ist so alles aus dem Gesicht gefallen, wenn sie meinten, okay, das ist irgendwie voll untypisch. Und da war für ihn einfach auch klar, dass er wohl gut mit Kindern kann.
Ja, geil. Nee, weil ich finde das so witzig, auch bei meinem Mann zu beobachten. Also der war vorher, ich meine, das ist auch voll der Kinderfreak. Und auch jemand, der, wenn wir unterwegs sind, der halt einfach wirklich auch voll viel mit den Kindern macht und sich da jetzt nicht irgendwie so zurückzieht und ein Bier trinkt, sondern halt irgendwie so voll mit dabei ist. Aber das ist schon auch erst so, seit der Papa ist. Also ich glaube, davor hatte der da irgendwie schon auch irgendwie, ich habe auch manchmal das Gefühl, so, dass jüngere Männer dann auch oft so eine Berührungsangst haben, leider. Und irgendwie, ich finde es auch immer so total schön zu merken, dass auch so Männer, die keine Kinder haben, einfach so offen auf die Kinder zugehen, auch keine Angst haben, die hochzunehmen oder anzufassen und so, ne?
Halten die dann so?
Ja, ja, ja. Wobei ich auch sagen muss, ich meine, ich habe auch ein paar Freundinnen, also als die noch keine Kinder hatten, also wenn die Babys hochgenommen haben, haben wir wirklich gedacht so, Dude. Machst du das jetzt ernst?
Ja, so eine Freundin habe ich auch. Diese
Kartoffeln irgendwie so. Ist wirklich so, ja, was mache ich jetzt so?
Was ist das? Kann ich es weglegen, es riecht komisch.
Ja, hey, ja. Lovis, du hast ja irgendwie, also ich kenne niemanden, der so groß geworden ist. Du bist in einer Hippie-Kommune groß geworden.
Ja, also Hippie-Kommune ist immer so, ne, es ist nicht wie Kommune 1, so wie man es kennt.
Ja, erzähl mal, wie ist denn das so?
Das ist so, die Mutter meiner besten Freundin und meine Mutter, die waren so Nachmieterinnen in WGs, deswegen kannten die sich, sind alles Potsdamer gewesen und die haben sich um die Wände rum ein Gehöft an der Ostsee irgendwie unter den Nagel gerissen, keine Ahnung wie jetzt genau.
Also besetzt.
Nee, nicht besetzt, das war schon alles... besetzt
schon alles rechtens,
hat,
ja?
Besetzt hat meine Mutter in Potsdam in den 80ern. Und dann sind die da halt als WG quasi alle auf diesen Hof gezogen und haben da halt ihr Ding gemacht. Und natürlich kam es dann, wenn man so auf engem Raum zusammen wohnt, natürlich auch dazu, dass mal ein bisschen nicht so strikt mit Beziehungen war, sondern dass
man... Lag das wirklich nur im engen Raum?
Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es an den Leuten lag. Ja, jedenfalls... war es dann so...
Also deine Eltern hatten auch eine offene Beziehung?
Die waren gar nicht zusammen.
Ach, okay,
die hatten
krass.
Nur was miteinander. Genau, und dabei bin ich halt entstanden. Und meine Mutter hat aber eigentlich auf ihren großen Schwarm gewartet. Der war zu dem Zeitpunkt aber im Dienst und kam dann erst quasi wieder, als ich schon da war oder so. Die sind dann aber auch noch zusammengekommen.
Ach, crazy,
okay. Und haben
meinen
Bruder gemacht, genau. Und es waren echt viele Erwachsene auf dem Hof. Aber,
wie viele waren es ungefähr?
Boah, es ist sehr unterschiedlich gewesen, weil immer wieder welche dazukamen oder welche wieder weggezogen sind oder welche zu Besuch nur waren, aber dann über einen langen Zeitraum. Und ich lass mal so 10 bis maximal 15 Erwachsene gleichzeitig da gewesen sein und dann immer ein riesen Pulk an Kindern. Also wir waren wirklich viele Kinder auf dem Hof. Dann hatten wir noch die Kinder vom Nachbarhof. Man muss sich das vorstellen, da waren nur Felder und Wald drumherum und ein paar Höfe. Es war eine Sackgasse.
Krass.
Ja, es war.
Aber eigentlich so voll idyllisch, ne? Also ich stelle mir das jetzt total cool vor. Ich meine, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es da schon auch viele Konflikte gibt.
Ja.
Weil ich glaube, am Ende sind ja dann doch viele unterschiedliche Menschen an einem Ort, die irgendwie ja zusammen leben.
Es hat schon sehr oft gekracht. Also für uns Kinder war es eher so eine Bullabü-Atmosphäre, weil wir natürlich als Kinder nicht so richtig schnallen, was da zwischen den Erwachsenen gerade Phase ist. Wir sind ja dann auch ein paar Höfe weitergezogen und dann nochmal ein paar Höfe weitergezogen und dann wieder nach Potsdam gezogen. Also wir sind echt oft umgezogen, meine Mutter und ich. Mein Bruder kam auch nicht mit nach Potsdam, der ist dann da geblieben. Also es ist alles sehr kompliziert, sehr zerrüttet.
Ja, es klingt halt irgendwie, es klingt... Auf der einen Seite halt so nach so Freiheit.
Mhm.
Auf der anderen Seite frage ich mich ja gerade, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass für Kinder ja schon auch wichtig ist, so, und das frage ich mich jetzt eben gerade, ne, weil ich kenne ja nur diese eine Seite, ne, so ein festes Umfeld zu haben und irgendwie Sicherheit. Hattest du das trotzdem als Kind oder?
Das hatte ich auf dem Hof. Also auf dem Hof war für mich so der Hafen. Da war ja die Mutter meiner besten Freundin, die hat selber 5 Kinder und sie ist für mich einfach die Übermutter, sie ist einfach, sie hat mich so ein bisschen auch als Findelkind aufgenommen, würde ich sagen. So ihre Kinder sind für mich wie Geschwister.
Mhm.
Und bei meiner Mutter ist das alles ein bisschen anders gelaufen. Die hatte auch sehr zeitig schon ein starkes Alkoholproblem und für sie war es dann nicht so rosig irgendwann. Und sie ist dann auch in so einer Nacht- und Nebelaktion einfach abgehauen und hat dann meinen Bruder und mich da ins Bett gebracht und war nächsten Tag weg für 2,5 Jahre.
Wie alt warst du da?
7.
Oh krass, auch an einem Alter, wo man das einfach schon voll checkt, so
ja,
okay,
total,
Mama ist weg.
Ja, total, total. Und das Ding ist ja, dass sein Vater nicht mein Vater war. Und das habe ich auch deutlich zu spüren bekommen irgendwann. Mhm. Also ich war da sehr das fünfte Rad am Wagen. Und meine Mutter hat sich dann hier im Fleming auf dem Dorf wieder so eine neue Familie gegründet. Da hat sie krass. Dann nochmal meinen anderen Bruder bekommen und noch einen Bruder. Und das war aber auch keine gute Beziehung. Das war wieder so ein Hof mit wieder so vielen Leuten, mit wieder unglaublich vielen Konflikten. Und ich bin dann irgendwann hinterhergezogen.
Wie war das? Also du bist wach geworden, die war weg.
Ja.
Und was haben dir dann andere Leute erzählt, wo deine Mama ist? Weil ich meine, man fragt
die ist abgehauen. Die ist abgehauen nach Potsdam. Die wollte nicht mehr.
Oh mein Gott, das stelle ich mir Horror vor.
Das war Horror. Das war ein krasser Einschnitt auch für mich, weil also damit habe ich heutzutage immer noch zu tun, dass ich mich einfach sehr oft sehr fehl am Platz und unerwünscht ja. fühle bei Leuten. Also ich habe extreme Probleme damit anzunehmen, dass mich jemand leiden kann, einfach weil ich bin, wer ich bin. Sondern
und auch keine Angst zu haben, dass vielleicht jemand, den man mag, auch einfach geht.
Ja, ja, also ja, das ist für mich ein Riesenproblem. Deswegen habe ich ein totales Bestätigungsbedürfnis. So. Mhm. Mein Freund ist auch schon regelmäßig genervt, weil ich so 5-mal am Tag frage, ist alles okay? Ist alles gut?
Ja.
So, verstehen wir uns noch? Ist das hier noch ja. safe? Ist das hier eine sichere Sache? So?
Ja, aber ist ja voll nachvollziehbar. Ja. Also wenn das in so jungen Jahren einfach schon passiert und dann hat auch noch die eigene Mama. Also
ja, das war, ich glaube, also für sie ist auch nicht so easy. Die hat jetzt auch mehrere Entzüge gehabt und so. Und das mit vier Kindern und hat halt auch zu mir oft gesagt, na, mein Leben ohne Kinder wäre viel besser gelaufen. Also es ist, ich glaube, ich war sehr, sehr lange extrem wütend und enttäuscht und dann bin ich halt selber Mama geworden und
hattest du dann Angst davor, selber Mama zu werden oder hattest du eher eigentlich diesen Gedanken so, ich mache das besser?
Beides. Beides. Also für mich war ganz klar von ganz, ganz früh, dass ich unbedingt ein eigenes Kind haben will, eigene Kinder, um mir meine sichere Familie, mein Familienumfeld selbst gestalten zu können, ohne dass ich Angst haben muss, dass jemand einfach wieder abhaut, dass ich einfach mit einem anderen Beispiel vorangehe und präsent bin. Und ich habe mich ja auch sehr früh sehr, sehr viel um meine Brüder kümmern müssen, weil sie nicht in der Lage dazu war. Also ging los mit, ich bringe die Kinder ins Bett, ich bade sie, ich bringe sie in den Kindergarten, fahre dann selbst zur Schule, bringe Kita-Verträge hin zum Kindergarten.
Also du musstest auch einfach schon mega früh super erwachsen sein und ja. irgendwie eigentlich so funktionieren.
Genau, das war mit 11. Mit 11 habe ich quasi wow. die Rolle übernommen, der zweiten Mama, weil meine Mama das nicht gepackt hat.
Wie war das dann jetzt so in dieser Kommune, weil das ist ja so eigentlich so das Grundprinzip ja, dass man einander hilft, dass man füreinander da ist, irgendwie alle irgendwie einfach so eine Familie sind, so eine große. Gab es dann auch wirklich viel Hilfe oder war das dann doch schon so, dass jeder so sein eigenes Süppchen gekocht hat?
Also im Nachhinein betrachtet kann ich, glaube ich, ganz gut reflektiert sagen, dass da viel an einzelnen Personen kleben geblieben ist. Dass man natürlich nach außen hin den großen Hof, und wir machen ja alles gemeinsam und jeder kümmert sich um irgendwas, macht, aber ich glaube so, der Hauptteil ist einfach an der Mutter meiner besten Freundin hängen geblieben, so, also inklusive der finanziellen Abbezahlung des Hofs, so, das war ihres. Die Verpflegung der Kinder, die hat ja dann auch mich und meinen Bruder verpflegt, die hat mich auch gestillt, weil meine Mutter es nicht gemacht hat, beziehungsweise Krass. Es nicht regelmäßig gemacht hat. Und für sie, ich glaube auch, sie ist der Grund dafür, dass ich so eine gewisse Resilienz entwickelt habe, dass ich damit umgehen kann im Nachhinein, weil sie einfach da war. So, ich musste auch später nochmal, als meine Mutter im Entzug war, war die Frage, wo komme ich unter? Und die Mutter meiner besten Freundin war hochschwanger mit ihrem 5. Kind und hat sofort gesagt, hier, ich habe Platz.
Cool, genau. Geile Maus.
Ja, voll, ich liebe die.
Hast du mit ihr auch immer noch wahrscheinlich voll Kontakt,
na klar,
oder?
Ja, na klar.
Das
ja,
ist
ja
eigentlich wie deine zweite Mama so irgendwie,
ja,
ne?
Ja, ja, absolut. Also es gibt dann meine Mutter und dann gibt es Oma Mandy.
Cool.
Genau.
Ja, krass, ey. Also du würdest sagen, war die Frau dann eigentlich irgendwann genervt, dass eigentlich, weil ich glaube, man realisiert ja dann trotzdem irgendwann so, ey, fuck, okay, irgendwie mache ja ich hier den ganzen Bums.
Die war extrem genervt von den Erwachsenen, aber ich glaube, sie war nicht eine Sekunde genervt von all den Kindern um sie herum. Und sie hatte letztens mal gesagt, und das hat mir auch richtig wehgetan, sie fühlt sich eher noch schuldig, dass sie nicht noch mehr in mich und meinen Bruder investiert hat, dass sie nicht noch mehr sich gekümmert hat, weil meine Tante mal zu Besuch war, die ist Kinderkrankenschwester, und die hat so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich einen Windelpilz von den Kniekehlen bis unter die Achseln hatte und mein kleiner Bruder extrem unterernährt war und da irgendwie zwischen den Matratzen lag mit ein paar Monaten. Und ja, und meine Mutter eben mit ihrer Sucht das nicht gestemmt gekriegt hat. So, ich sage das auch so ganz bewusst, nicht negativ, weil Sucht für mich definitiv eine Krankheit ist. Und wenn du
sie konnte es halt einfach in dem Moment nicht, ne?
Sie konnte nicht.
Trotzdem krass, dass das so viele Erwachsene dann eigentlich sind, ne? Und das trotzdem eigentlich dann so ausufert, in Anführungszeichen, ne? Und dann nicht einfach mal jemand sagt, okay, stopp, ich sehe dieses Kind, er hat einen Pilz von der Achsel bis zum Fuß. Und dieses Baby ist definitiv einfach nicht wohl genährt. Also finde ich schon auch krass. Dass sowas überhaupt zustande kommt, eigentlich, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind, die da eigentlich zusammen leben. Und ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es so war, wahrscheinlich auch nicht so, dass sie jeden Tag um 8 alle da irgendwie den Hof verlassen haben und zur Arbeit gefahren sind, ne? Sondern die haben ja den ganzen Tag da irgendwie
die haben da viel gechillt und Lagerfeuer gemacht.
Ich möchte es auch nicht runter,
getrommelt und
gespielt. Ja, eben, ne? Also ich meine, da könnte man auch mal sagen, hey.
Ja, also ich glaube, die Mama von meiner besten Freundin hat das versucht.
Ich meine, das ist ja auch eine Überforderung für diese Frau. Ich meine,
wie
soll die das auch machen?
Naja, klar, es ist letztendlich, so wie es klingt, es ist halt einfach auch nicht ihre Baustelle und nicht die Baustelle der anderen. Klar kann man jetzt meine Mutter darauf aufmerksam machen, aber dann würde ja auch was in der Party-Crew fehlen, ne? Weil also gerade die Leute, die dann da viel getrunken haben und viel einfach nur abgehangen haben, sie wollte da halt dazugehören. Und dann hat sie eben ihre Prioritäten ziemlich falsch gesetzt in dem Moment, ja.
Würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, es war trotzdem irgendwie eine schöne Kindheit, eine schöne Zeit, oder?
Also auf dem Hof ist so meine Bullabü-Bubble.
Gibt's den noch?
Den gibt's noch, da fahre ich auch regelmäßig hin, jetzt auch mit meiner Tochter gerne mal, auch wir nur zu zweit zur Mama.
Also sie lebt da immer noch?
Ja, also die Mutter meiner besten Freundin lebt da jetzt immer noch, aber das ist jetzt nur noch der Hof dieser Familie. Also alle anderen sind weggezogen, der Hof gehört ihr alleine und das finde ich auch richtig toll.
Wenigstens Happy End für sie.
Ja, voll.
Ja.
Genau. Und für mich war dieser Hof immer mein Hafen. Also auch als wir wieder hergezogen sind, war es so, ich habe mich da extrem viel um meine Brüder gekümmert und eben auch geguckt, dass sie nicht so viel mitkriegen von dem Konsum meiner Mutter. Und bin dann in den Ferien immer dahin gefahren und ich bin jedes Mal, wenn ich da war, extrem krank geworden. Und die haben immer gesagt, es liegt einfach daran, dass ich hier den Arsch voll mit Stress habe. Also, dass ich mich darum kümmere, dass ich das mache. Und dann habe ich ja auch angefangen, ne, also Leute, die so viel durchmachen, sind ja meist sehr lustig, ne? Und dann bin ich halt die Entertainerin geworden, habe geguckt, dass an Weihnachten alle mega gute Laune haben, bin um den Baum gesprungen, den ich vorher mit meinen Brüdern geschmückt habe. Weil ich genau wusste, so ab spätestens 21, 22 Uhr hat meine Mutter wieder ein zu viel drin und dann fängt sie an zu heulen und dann ist der ganze Bums hier vorbei. Dann muss ich wieder trösten und dann muss ich gucken, dass meine Brüder in ihrem Zimmer sind, damit die das nicht mitkriegen. Am besten lese ich denen noch
was vor. Wie viel Druck, ey. Das ist echt krass.
Das war schon krass, ja. Aber es hat mich auch extrem geprägt. Also im Nachhinein möchte ich das eigentlich auch nicht anders erlebt haben, weil sonst wäre ich ja nicht... So,
wer du bist, ne?
Ja, irgendwie schon, ne? Man hat ja doch auch ein bisschen Schiss davor. Ich habe schon in deinen Folgen häufiger mal gehört, dass du dir auch gewünscht hast, so eine Schrankwand und ne, irgendwie ein normales
Reinhaus.
Leben mit biederen Eltern, ja. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir in den Otto-Katalogen bei meiner Oma immer so Knicke reingemacht und habe mir quasi mein Haus, mein Kinderzimmer da so in Gedanken eingerichtet. Und das habe ich mir voll beibehalten. Ich bin eine extreme Träumerin. Also ich habe richtig viele Tagträume von einem besseren Leben sozusagen. Oh, wie wäre es, wenn ich jetzt zum Lotto gewinne? Meine beste Freundin ist schon genervt, weil sie meinte, sie kann sich nicht mehr mit mir treffen, ohne dass ich vom Lottogewinn spreche. Ja, aber das ist irgendwie so mein Ding. So dann habe ich das alles auch ein bisschen verarbeitet, indem ich mich einfach schon ganz früh so rausgeträumt habe.
Hast du eine Therapie gemacht?
Ja, vor ein paar Jahren. War ganz cool, aber im Nachhinein war es auch, ich habe meine Mama ganz oft schon drum gebeten, eine Familientherapie zu machen, weil ich finde, wir sollten, also Familienaufstellung, eine Therapie gemeinsam, um das auch mal zusammen zu verarbeiten, weil ich ja auch weiß, dass es für sie eine extrem schwarze Zeit war. Wenn ich sie jetzt darauf anspreche, fängt sie auch an zu weinen, weil sie so krass Schuldgefühle hat. Mhm. Aber sie kriegt diesen wir machen jetzt mal diese Therapie nicht hin.
Ja, wahrscheinlich auch aus Angst, ne? Ich glaube, das ist halt immer die Scheiße. Die wissen ja, also man weiß ja dann selber so, okay, es war einfach überhaupt nicht in Ordnung. Und ja, ich glaube, es geht halt jeder anders damit um, ne? Der eine kann halt sagen, okay, komm, wir gehen das jetzt an, und der andere möchte es halt einfach gerne verdrängen und denkt sich so, ja, nee, ich pack's eigentlich nicht, diesen Kessel jetzt da irgendwie aufzumachen. Ja,
will sie nicht. Weil ich habe es jetzt auch akzeptiert. Also ich habe auch meine Erwartungen ihr gegenüber so auf null geschraubt. So, sie hat meine Tochter jetzt auch erst 3-mal gesehen, glaube ich. Und sie mag sie auch nicht auf den Arm nehmen. Und ich bin fein damit. Ich mag auch nicht, wenn sie auf dem Arm hat. Ich bin da einfach, wir haben eine total komische Beziehung zueinander. So, es ist sehr respektvoll. Und wir teilen auch den Humor. So, den habe ich von ihr. Und also einen Vater gibt's bei mir ja nicht, weil die nie zusammen waren. So, ich möchte keine Beziehung zu dem. Und ja, deswegen, also mein Freund ist immer noch ganz schön sauer auf sie. Einfach wegen der ganzen Sache. Aber ich bin fein. So, jedes Mal, wenn sie da ist, freue ich mich, dass sie da ist. Und ich nehme jede Minute, die sie mit meinem Kind verbringen möchte, an. Und wenn sie wieder fährt, glaube ich, ist es für sie auch schön, dass sie teilhaben darf. Ne?
Also du hast so irgendwie deinen Frieden damit geschlossen,
ja,
und hast jetzt da keinen Hass oder?
Nee, gar nicht. Eher so ein tiefes Mitleid für sie und ihr Schicksal, und dass ich gut verstehen kann, dass sie sich wünscht, dass ihr Leben anders verlaufen wäre. Und im Nachhinein, ich meine, was willst du machen? Also was, der Drops ist gelutscht, was war, das war.
Voll.
Ne? Und
ich weiß auch nicht, wünscht man sich trotzdem so eine Entschuldigung in so einer Situation oder eine Einsicht oder?
Eine Wertschätzung auf jeden Fall. Also das hat mir ganz oft gefehlt, dieses
gesehen werden, was du auch eigentlich in dieser Zeit leisten
danke,
musstest.
Danke, dass du das,
ne,
hier rupst. Ja. Das wäre schön gewesen. Dass,
dass dir deine Kinder dir auch ein Stück weit irgendwie genommen wurde, weil du schon so krass früh einfach auch Verantwortung einfach.
Ja, das kann sie mir gegenüber aber nicht äußern. Das hat sie mal zu ihrer Freundin gesagt, dass sie irgendwie meinte, wenn Lovis nicht wäre, dann würde ich hier komplett krachen gehen. Aber das hat sie mir nie gesagt. Sie war auch, als sie im Entzug war, musste sie ja so eine Therapie machen, und da sollte sie 2 Leute mitbringen. Dann hat sie ihre beste Freundin mitgebracht und mich. Und dann fragte der Therapeut, warum die beiden Personen. Und zu ihrer Freundin schaute sie dann rüber und meinte so, ja, hier, mein Fels in der Brandung, und sie ist immer für mich da. Und dann schaut sie mich an und zuckt mit den Schultern und sagt, das ist meine Tochter. Da dachte ich mir so, wow.
Boah, krass, das ist halt auch wahnsinnig verletzend einfach.
Ja, war's. Aber wie gesagt, ich bin da inzwischen, das ist echt lange her. Also ich hatte jahrelang so gut wie keinen Kontakt zu ihr und habe mich ganz bewusst in mein Leben gestellt. So, ich möchte das jetzt so und so machen. Ich bin total verkopft, was so meinen Weg angeht. Ich mache das so, und wenn mir da jemand reingrätscht, dann muss der halt zur Seite. Deswegen auch mit meinem Kinderwunsch. Ich hatte einen extrem krassen Kinderwunsch, so richtig. Ich habe nur noch daran gedacht, ne? Also so.
Wann fing das an? In welchem Alter?
So mit. Also ich wusste schon immer, dass ich ein Kind haben möchte. Aber so Ende 20 ist es so doll geworden, dieser Wunsch, dass ich kein anderes Thema mehr hatte, wirklich. Also, und mein Freund hat auch.
Außer der Lottogewinn,
ja, nee, das fing. Lotto oder Kind?
Oder beides am besten.
Nee, genau, ich habe dann mit meinem Freund darüber gesprochen, und wir waren da auch noch gar nicht lange zusammen. Beziehungsweise war das noch so affäremäßig, weil wir waren erst befreundet. Ne? Wir hatten nur den gleichen Freundeskreis, und es darf dann keiner wissen, dass wir was miteinander haben. Und ich will ja eigentlich auch noch mit anderen und so. Und das war mir schnell zu viel, weil ich gesagt habe, okay, also du möchtest jetzt das Label Beziehung nicht draufpacken.
Und du hast ja da eh auch schon so, glaube ich, bist ja auch schon so ein bisschen gebrandmarktes Kind irgendwie, ne?
Na, vor allem dann, ne, die sich gegen dieses Label wehren, aber 24/7 bei mir in der Wohnung hocken. Und ich dachte, okay, ciao. Nein.
Ja, ja.
Entweder jetzt hopp oder top. sind wir ein Paar oder nicht? Und wenn wir ein Paar sind, ich habe Kinderwunsch. Und ich möchte das auch eigentlich gerne unter 30 noch angehen. Mhm. Und er gleich, nee, gar nicht meins.
Sehe ich also, jetzt nicht.
Sehe ich überhaupt nicht. Ich kann mir mich selbst als Vater überhaupt nicht vorstellen. Ich möchte keine Kinder. Definitiv nein. Big no-no. Und dann war für uns so, ja, fuck, was machen wir jetzt? Er wollte gerne weiter zusammenbleiben, weil ist ja kein Problem, ne? Und für mich war ganz klar, jo, pass auf, mir rennt die Zeit davon.
Hey, warte mal, das ist der jetzige Kindspapa.
Richtig.
Ich dachte, der war so ein Kinderfreak.
Der betreut gern die Kinder anderer und geht dann nach Hause und hat seine Ruhe.
Also okay, aber ein eigenes Kind war jetzt auch nicht so, dass er sagt, ja, unbedingt, sofort. Okay, okay, okay.
Gar nicht. Der wollte partout gar
nicht. Und der war zu der Zeit auch schon Erzieher?
Ja.
Okay.
Ja. Genau, also wir waren beide als Erzieher unterwegs und er halt gar keinen Kinderwunsch, ich extrem Kinderwunsch. Und dann habe ich gesagt, ja, du pass auf, dann funktioniert das für mich aber nicht. So, dann glaube ich, müssen wir uns jetzt hier trennen. Hat mir voll wehgetan, weil ich ihn echt gern habe. Und dann war das immer so ein Hin und Her und lass mal wieder zusammen. Dann habe ich doch wieder die Tür aufgemacht und dann lief das wieder ein paar Wochen, Monate. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, mein Kinderwunsch ist ja nicht weg.
Ja, so, ja.
Was machen wir denn jetzt? Nee, ich will nicht. So, und dann, wir haben uns bestimmt 4-5 Mal getrennt, nur wegen dieser Kinderwunschsache, weil ich gesagt habe, ey, für mich ist das fein, wenn du kein Kind haben möchtest. Aber dann musst du mir auch die Chance geben, jemanden zu finden, der das möchte.
Ja.
Ne? Es war für ihn dann aber auch nicht okay. Und dann war die letzte Trennung war 2020. Da habe ich gesagt, so jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt bin ich 30, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt will ich wirklich mal Thema Familie angehen. Und dann war ein paar Wochen Funkstille und dann kam wieder die Nachricht auf WhatsApp, ja, ich will doch noch mal reden. Da dachte ich mir so, was ist denn jetzt los? Dann haben wir uns getroffen, waren schick italienisch essen. Und dann sagte er, ja, ich habe mit meiner Mama gesprochen.
Okay.
Ich möchte das jetzt doch.
Mhm.
Dann sage ich so, okay, war aber erstmal total misstrauisch. Und er meinte, ja, aber ich habe ja nur die Wahl zwischen dich verlieren oder ein Kind haben. Und dich verlieren ist für mich keine Option. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und 3 Monate später, voilà, war ich schwanger.
Und du warst happy as fuck.
Ja, ich war geschockt und happy, weil ich habe ja nicht so früh damit gerechnet. Ich habe ja tatsächlich noch so ein Jahr Probierzeit mit eingerechnet. Ja. Hat doch meine
Frau. Krass, das höre ich witzigerweise total selten, dass Leute so viel Probierzeit mit einberechnen. Ich habe immer das Gefühl so, dass immer alle denken, sie werden sofort schwanger.
Bei mir gar nicht.
Also unterbewusst.
Ich bin halt mega die Realistin, also auch wenn ich eine Träumerin bin, bin ich in meinem Leben selbst sehr realistisch. Ich bin auch mit ihm ständig am Sprechen, ja, wenn wir uns mal trennen, dann machen wir das so und so und dann müssen wir mal gucken, wie wir das und das machen. Und ich bin da voll so, durch meine Kindheit habe ich nicht diese romantische Vorstellung eines Familienbildes.
Und dieses Urvertrauen auch einfach vielleicht, ne, dass einfach alles gut wird oder ist. Wie hat er dann reagiert, als du schwanger warst?
Er hat erstmal gar nichts gesagt. Er hat so irgendwie eine Stunde vor sich hingestarrt und dann war sein erster Satz, dafür könnte ich ihn heute noch ohrfeigen, na, habe ich dir jetzt einen Traum erfüllt?
Okay, wow. Danke, Jesus.
Danke.
Ja.
Ja. Nee, aber dann war es ja so, ne, also ich extremer Kinderwunsch und Familienmensch und wir müssen das jetzt durchziehen und das wird total toll und er so, nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt im Umkehrschluss hatte ich die schlimmste Schwangerschaft. Ich habe alles daran gehasst. Ich habe nur gekotzt. Ich habe 30 Kilo zugenommen. Oh, ich hatte die Wassereinlagerungen der Hölle. Ich konnte keine 5 Schritte mehr gehen, ohne mich fast einzupinkeln. Und es war wirklich Schwangerschaftsakne vom Feinsten.
Einfach alles.
Ich sah aus wie ein Streuselkuchen. Ich wollte ja alles. Ich wollte, dass wir gemeinsam zu den Untersuchungen gehen. Ging nicht wegen Corona. So, ich musste jede Untersuchung alleine machen.
Scheiße.
Ja, richtig zum Kotzen. Und dann habe ich mir vorgestellt, oh, dann mache ich voll die Schwangerschaftsbilder im Kornfeld, wie sie alle haben, so mit meinem Partner. Es gibt, glaube ich, kein richtiges Schwangerschaftsbild von mir, weil ich gesagt habe, ich komme nicht mit aufs Foto, weh, du fotografierst.
Weil du dich einfach so unwohl gefühlt hast.
Ja, ich habe mich richtig unwohl gefühlt, richtig, richtig schlimm unwohl. Und
da hatte ich Gott sei Dank irgendwie immer noch, ich meine, ich habe ja auch so viel zugenommen und so und hatte ja auch Wassereinlagerungen, wow. Also ich wusste nicht, dass man überhaupt an diesen Stellen Wasser einlagern kann, aber hey, es ist möglich. Aber ich hatte irgendwie immer noch, also in der Schwangerschaft, dachte ich mir immer trotzdem noch, ich bin der schönste Schwan. Oh, danach halt nicht mehr. Als das Kind dann raus, dachte ich mir jedes Mal so, fuck.
Jetzt hast du keine Begründung mehr.
Das sieht scheiße aus. Fuck, oh Mann.
Ja, es war bei mir wirklich, wirklich krass schlimm. Und dann war ja noch dazu, dass ich mir vorgestellt habe, so, oh, und dann gehe ich ins Geburtshaus. Weißt du, du bist kein Fan von Geburtshaus im Nachhinein.
Ja, aber ich finde trotzdem alles, das haben wir auch vorgestern in der Folge mehr aufgenommen, hey, es ist einfach krass individuell. Und ich finde, man muss selber entscheiden dürfen, wo man gebären möchte und wie man gebären möchte. Und auch wenn die Frau sagt, ich möchte eine Bauchgeburt, dann ist es ihre Entscheidung und das ist ihr Wunsch. Also ich finde halt, ich kann es mir einfach beim besten Willen halt wirklich nicht vorstellen für mich. Und ich finde, da kann ich halt immer nur von mir selber ausgehen.
Ich verstehe das. Im Nachhinein verstehe ich nämlich deinen Punkt total, weil ich eine extrem romantisierte Vorstellung davon hatte, wie das laufen wird. Es wird toll, ich mache hier friedliche Geburt-Podcast, wenn ich in der Wanne sitze und ziehe mir das alles rein und ich habe null Schmerzen und alles ist cool. Im Endeffekt war es so, dass ich in diesem Geburtshaus gewesen bin, mit der Hebamme, die im Dienst war, überhaupt nicht gematcht habe.
Cool.
Das war total scheiße, die hat mich extrem alleine gelassen. Ich wusste schon vorher, ich hatte so ein Ranking. Es gab 4 Hebammen, die im Dienst sein könnten und ich wusste, wenn die dran ist, bin ich am Arsch.
Was war da so, kannst du das beschreiben, was da überhaupt nicht gepasst hat für dich?
Sie hat mich total alleine gelassen, sie hat die ganze Zeit nur im Büro gehockt. So, ich habe dann geblutet und mein Freund rief sie. Und sie ist nicht gekommen, erst beim dritten Mal.
What?
So, ja, wow. Total komisch. Und dann war es so, dass wir schon irgendwie das Gefühl hatten, das passt ihr heute Abend eigentlich gar nicht in Kram. Die hatte eigentlich was anderes vor.
Die wollte chillen eigentlich.
Die wollte eigentlich chillen oder mit ihren Freunden irgendwas machen, keine Ahnung. Jetzt war sie die Einzige, die nicht mitkonnte.
Ich weiß es nicht. Okay, cool, sitze ich hier, muss ich Kinder auf die Welt bringen.
Ich weiß es nicht. Ich hatte jedenfalls die extremsten Schmerzen ever und ich habe da gelegen und geschrien und geheult und gewimmert und sie saß mir gegenüber und hat mich nur so angeguckt. So, ich dachte, hey, wo bist du?
Alter,
was machst du? Nach 9 Alter. Stunden hatte ich Geburtsstillstand, so, es ist nichts vorangegangen.
Habt ihr was gesagt in dem Moment? Nee, da ist man wahrscheinlich auch so perplex.
Ich hatte ja auch keinen Null-Vergleichswert. Ich wusste ja nicht, wie es läuft.
Ist normal, dass die Hebamme da einfach nur sitzt und glotzt.
Ja, kann ja sein. Kann ja sein, wusste ich nicht. Jedenfalls musste ich dann verlegt werden, weil meine Kleine, die hat sich verhakt im Becken. Die ist nicht durchgekommen, mein Muttermund hat sich nicht ordentlich geöffnet. Und dann hieß es, ja, wir können jetzt in die Havelhöhe fahren. Und dann dachte ich mir so, ja, dafür habe ich ja schon Anamnesebogen ausgefüllt. Und dann war aber, ja, aber es ist Dienstag 8 Uhr morgens. Berufsverkehr. Da ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das packe ich nicht. Da hatte ich ja schon,
oh Gott.
Da hatte ich schon fast 20
Krankenwagen
Stunden.
Krankenwagen kann man nicht rufen, dass der da mal so durchbounced?
Nee, nicht in die Havelhöhe, glaube ich. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Jedenfalls habe ich dann, bin ich in ein anderes Krankenhaus in Potsdam verlegt worden, hat mich dann die andere Hebamme hingebracht, weil die meinte, die Diensthabende meinte dann auch, ja, ich würde dann jetzt nach Hause gehen, ich bin ganz schön müde, wir warten jetzt noch auf meine Kollegin. Und die hat mich dann dahin gebracht.
Was für ein Arschloch.
Ja,
es tut mir jetzt wirklich leid, aber das klingt echt wie einem richtigen Arschloch.
Es war auf jeden Fall sehr entzaubernd zum Thema Geburtshaus.
Menschlich muss ich auch sagen, wirklich eine 0 von 10, ey.
Ja, war so. Und die hatte schon vorher, wusste ich schon, oh Gott, das passt überhaupt nicht. Er hat die ganze Zeit nur über ihre Hunde gesprochen und hat so Geburten und Kind haben mit ihren Hunden verglichen. Und ich bin ja so ein Mensch, ich bin überhaupt nicht für Tiere zu haben. 0. Wir hatten früher so viele Tiere auf dem Hof. Ich bin komplett austherapiert, was das Thema betrifft. Ich möchte einen Hund nicht mal in meiner Nähe haben. Und sie hat kein anderes Thema, während sie hier meinen Bauch so abtastet und so.
Scheiße, das klingt ehrlich gesagt wirklich nach einem fetten Albtraum.
Ja, das war schlimm. Und dann ging es ja noch weiter. Nach 20 Stunden Wehen ab ins Krankenhaus dachte ich, okay, cool, dann bringe ich jetzt da mein Kind zur Welt. Und ich war so, keine Medikamente, kein gar nichts. Dann, wir müssen jetzt eine PDA machen unter den Wehen. Halten Sie mal still. Ich dachte, ich kann nicht stillhalten. Ich habe hier minütlich die Monsterwehen. Nein, die müssen jetzt stillhalten. Dann war schon auch Gewalt unter der Geburt, so mit irgendwie 5 Leute an mir dran. 2 machen einen Ultraschall, eine macht die Anamnese, die dritte legt mir einen Zugang und die vierte macht die PDA und ich liege da und weiß nicht, wie mir geschieht.
Aber muss das einfach sehr schnell gehen in dem Moment? Also weil halt einfach dein Kind einfach sich verhakt hatte und die einfach schnell handeln mussten? Oder?
Ich bin mir nicht sicher, wie da jetzt die Gründe waren. Jedenfalls habe ich
mich... Ich glaube, das ist halt einfach, glaube ich, diese Situation, die einfach so abgefuckt ist, wenn man halt einfach so eine andere Vorstellung davon hat, ne?
Ja.
Weil meine Traumvorstellung war einfach, jedes Mal war halt einfach eine PDA.
Ich finde es voll geil im Nachhinein.
Nee, weißt du, und ich habe halt irgendwie, deswegen war dieser Moment, weil ich den so fokussierter für mich selber, also meine größte Angst war ja, dass mir jemand sagt, es ist jetzt zu spät. oder ich kann keine mehr haben oder der Anästhesist ist gerade irgendwie eine Rauch, keine Ahnung. Das war ja mein Horrorszenario, ja. Wirklich.
Aber du warst ja immer rechtzeitig da, ne?
Ja, also ich musste auch immer eingeleitet werden, weil meine Babys, glaube ich, sonst immer noch da drin schlummern würden. aber deswegen, das finde ich halt immer so krass. Deswegen glaube ich, wäre es eigentlich so wichtig, trotzdem alle Szenarien kurz für sich durchzugehen. Auch richtig. Wenn man Sachen nicht möchte. Also ich bin zum Beispiel auch ganz ehrlich, obwohl eine Hausgeburt wäre für mich der Albtraum meines Lebens. Wirklich jetzt. Trotzdem habe ich mir immer, wo es mein Albtraum war, immer auch vorgestellt, wie würde ich das zu Hause jetzt wuppen können? Mhm. Was ist mein Plan? Weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, you never know halt. Weißt du, keine Ahnung, vielleicht geht's halt dann irgendwie in der Nacht irgendwie los, es geht sau schnell, keine Ahnung.
Ja,
und dann sitze ich zu Hause und der Kopf schaut schon irgendwie halb unten raus. Und dann ist halt nichts mehr mit PDA und Friede, Freude, Eierkuchen im Krankenhaus für mich.
Stell noch eine Ibu rein.
Ja, nee, wirklich jetzt. Und dann schon eine Ibu 400, wow. Danke für nix. Ja. Oder eine Buscopan, die entkrampfen wirken. Nee, aber ich glaube halt, weißt du, das ist halt genau die Scheiße. Du wolltest halt ins Geburtshaus. Du wolltest einfach da irgendwie friedlich im Frieden, ohne Schmerz, rausatmen, dein Kind rausatmen. Genau. Und dann auf einmal Bumsfallerei. Hast du da fünf Leute, die dir einen Zugang legen, der PDA, und sagen so.
So, machen wir jetzt so.
So, genau. Müssen wir halt jetzt so.
Stellen sich noch auf meinen Bauch.
Das ist überrumpeln und scheiße.
Das ist total entmächtigend vor allem auch. Ne? Du bist so auf deinem Trip. Ich meine, Menschen entscheiden sich dafür, ins Geburtshaus zu gehen, um eben selbstbestimmt das ein bisschen zu machen. Weil man ja auch sagt, okay, ich gehe für eine Geburt, die so normal ist und so zum Leben dazu gehört, ja nicht in ein Krankenhaus.
Naja, aber da denke ich mir wieder, ich bin auch wirklich kein Krankenhaus-Fan. Ne? Don't get me wrong. Aber Krankenhaus ist für mich halt einfach ein sicherer Ort trotzdem, weil ich halt weiß, egal was passiert, und ich kann ja trotzdem spontan friedlich gebären, aber trotzdem weiß ich, wenn irgendwas sein sollte, dann bin ich halt schon an diesem Ort, der für mich dann sicher ist und für das Kind.
Das ist so krass, weil im Nachhinein würde ich das genauso unterschreiben. Wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde, ich klopfe auf Holz, dass das nicht passiert.
Ich will auf jeden Fall ein Foto sehen dann vom Ende. Im Mondfeld.
Ja, alle Schwangeren machen irgendwie so Kornfeldbilder.
Das ist so geil, so Schwangerschaftsbilder. Also auch immer, sogar wenn der Mann dann so dahinter steht und den Bauch so hält, das ist eigentlich so, also eigentlich so gaga. So, aber es ist aber trotzdem, ist man halt voll into it. Einfach. Ja, das ist halt einfach schön.
Deswegen, und das wollte ich wollte halt alles, ich wollte das volle Programm. Und im Endeffekt habe ich
meine beste Freundin, die hat einen Schwangerschaftsbilder gemacht, sorry Froni, aber die hat mir Fotos geschickt, sie konnte selber nicht mehr. Die Fotos sind so wack einfach. Es ist wirklich so,
das ist Wahnsinn. Aber ey, in 20 Jahren freut sie sich mega drüber. Ne?
Hey, das ist voll wichtig. Man muss das ist halt einfach Magic.
Ich habe halt meine schwangeren Bilder im Schlüppi vorm Spiegel von der Seite, die ich selber gemacht habe.
Aber hey, fair enough.
Ja, ich habe welche. Ich habe welche. Kind, ich habe welche, die ich dir zeigen kann. Ich habe dann vom Geburtshaus ins Krankenhaus 20 Stunden Wehen schon hinter mir. Dann dieses mit, wir legen dir eine PDA, wir machen dies, wir machen das.
Durchgezogen hast, ziehst du mal einen Hut, das könnte ich einfach nicht.
Ja, dann war so, ich habe dann, genau, ich hatte die PDA und dann habe ich die Hebamme, die da war, noch gefragt, ja, wie lange muss ich denn noch hier bleiben, wenn ich das Kind jetzt gleich kriege, so. Und sie hat sich nicht mal zu mir umgedreht und meinte, naja, so nach einer PDA, naja, müssten ja schon so 4 Stunden da sein. Und da war ihr aber schon klar, du gehst heute nirgendwo mehr hin. Na, und für mich war ja, wir hatten noch Essen zu Hause stehen, weil wir dachten, wir fahren mal kurz ins Geburtshaus.
Noch ein Chili con carne am Herd, ja.
Wir kommen ja in 5 Stunden wieder. Und letztendlich sind wir nach über einer Woche erst wieder nach Hause gekommen. Ne? Nee. Weil ich hatte dann so eine Art Notkaiserschnitt. Ich habe Fieber bekommen. Ich habe, meine Entzündungswerte sind gestiegen und die Herzen.
War das eine Schwangerschaftsvergiftung oder?
Keine Ahnung, das war, glaube ich, der Stress, weil ich habe auch gemerkt, mein Kind stemmt sich extrem in meine Rippen, die versucht rauszukommen und kommt nicht durch. Herztöne werden schlechter. Wir müssen jetzt, der Arzt hat gleich Feierabend, wir drücken dich jetzt da noch rein.
Cool, nächste, der eigentlich auch schon im Feierabend war.
Ja, war perfekt.
Toll, und
dann,
danke für
ja, genau, dann ging es auch richtig fix. Also ich habe ja nur noch geschrien, das waren dann schon über 30 Stunden, als sie dann das mal gemacht haben. Also wir sind 8 Uhr morgens im Krankenhaus angekommen und ich glaube um 17 Uhr, naja gut, nicht ganz 30 Stunden, 17 Uhr haben sie dann diesen Kaiserschnitt gemacht und haben mich da verkabelt, haben mich festgeschnallt am Tisch, haben mir noch mehr Zugänge gelegt und auch wirklich ruppig, also nicht mal irgendwie einfühlsam.
War dein Freund da dabei?
Ja, der kam dann, als ich fertig verkleidet war, also angeklebt war, kam er dann rein, als sie auch diesen Sichtschutz gemacht haben. Und ich habe dann noch den Anästhesisten vollgekotzt, so ihm auf die Hände, weil mir ging's richtig dreckig. Ich war komplett am Ende meiner Kräfte. Oh Gott. Ich war einfach nur fertig. Dann holen sie das Kind raus und packen es dann noch gleich zu mir, also machen es so an meinen Kopf und sagen, ja, hier ist sie und küssen sie es doch mal. Und ich war so, ich war festgeschnallt, ich war fertig, ich hatte überhaupt keine Kapazität dafür, gerade die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Ey, das ist mein Kind, habe ich in dem Moment nicht gesehen. Ich war nur krass, so...
du hast einfach nur Hilfe, was passiert hier?
Was passiert hier gerade? Ich bin völlig machtlos gerade. Ich bin völlig machtlos. So, dann mein Freund mit der Hebamme und dem Kinderarzt im Nebenraum. Ich liege da immer noch wie auf der Schlachtbank, werde erstmal zugemacht. Das dauert ja auch noch mal ewig. Höre ich noch, wie die Ärzte sich so freuen, oh, das ist die schönste Naht, die ich heute gemacht habe. Ich mir dachte, ich bin kein fucking Kleidungsstück, Mann.
Da kann man aber auch mal stolz drauf sein. Ja, da haben sie richtig die Mühe gegeben. Kurz vor Feierabend nochmal alles gegeben, ja.
Voll. Und dann ging es weiter. Dann haben sie mich in irgendein Zimmer geschoben, so Übergangszimmer. Dann war mein Freund da mit meinem Kind. Das war das erste Mal, dass ich so gesehen habe, ja, wow, wir haben es geschafft. So, wir ist fertig jetzt. Hab dann noch irgendwie in meinem Drusch auf den ganzen Medikamenten und was nicht alles in meinem Körper gerade abging, im Familienzimmer klargemacht, dass der wenigstens da bleiben kann. Ich dachte, ich kann es nicht alleine jetzt, das kriege ich nicht hin. Dann sind wir aufs Familienzimmer, ich mit der Kleinen so, schon versucht sie anzulegen so halbwegs. Und dann merke ich, okay, fuck, mir wird irgendwie komisch. Ich zu meinem Freund, zu meinem Sohn, muss sie mal kurz nehmen, mir ist gerade irgendwie komisch. Und da merke ich halt nur, wie ich so wegdrifte und wie mein Freund halt den Schwestern Bescheid sagt, hier ist irgendwas so und die nehmen die Decke hoch und ich höre halt nur, wie er sagt, ach du Scheiße. Und ich höre noch, wie die Schwestern rausrennen, das ist zu viel, das ist zu viel.
War das Blut oder?
Ich bin da auf dem Familienzimmer noch fast verblutet. Also sie mussten, sich wieder zu viert auf meinen Bauch gestemmt, weil sie meinten, da haben sich Koagel gebildet.
Was ist das denn?
Koagel sind Blutblasen, die sich in der Gebärmutter von der Plazentawand quasi sammeln und dann rausschwemmen, weil meine Gebärmutter konnte sich nicht komprimieren, wie sie es nach der Geburt normalerweise tut, zieht sich sofort zusammen, sodass die Plazentawand ganz mini klein wird.
Ja.
Und bei mir blieb das klaffend offen, weil die so erschöpft war, dass sie sich nicht zurückgezogen hat.
Scheiße.
Und darüber bin ich dann halt an dem Tag fast noch gestorben, sozusagen, nachdem ich da schon 48 Stunden wach war, fast 40 Stunden Wehen, dann die OP.
Vor allem, es war jetzt gerade mal irgendwie, du weißt ja, du kommst endlich mal da auf dieses Zimmer, kannst irgendwie gerade mal so aufatmen, irgendwie realisierst jetzt endlich mal, dass du jetzt endlich Mutter geworden bist, das geschafft und so weiter und dann kommt gleich irgendwie der nächste Schreck.
Rutscht mir das Kind quasi weg. Ich hatte gerade meine Brokkolisuppe. Das war echt übel und dann kamen sie ja und wollten diese Koagel, wie sie heißen, die muss man dann irgendwie rauskriegen, rausdrücken, heißt, sie stemmen sich zu dritt, zu viert auf meinen Bauch, auf
die frische
Naht.
Und dann auch noch für dich, wo du eh so ein Problem damit hattest die ganze Zeit, dass so viele Leute auf dich einwirken. Ja, ne? Und dann kommen schon wieder,
kommen noch mehr. Und ich habe immer die Hände festgehalten und geschrien, weil es halt so wehgetan hat.
Gott.
Weil da gerade noch ein Kind in mir war und jetzt die Organe alle plötzlich nicht
wussten. Ja, du hattest ja auch einen Kaiserschnitt gerade.
Ja.
Also.
Ja. Und dann meinten sie halt noch zu mir, na, wenn sie jetzt nicht mitmachen, dann müssen wir sie nochmal operieren. Ich dachte ja, wow, ist jetzt hier Verhandlungsbasis oder was? Kriege ich dann ein Bienchen, wenn ich mitmache? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ja, wir könnten ja mal Lachgas probieren. Und das Lachgas war so meine kleine Belohnung. Das war ganz schön geil. Dank. Und dann haben sie das halt alles gemacht. Aber das war ein Geburtstrauma, das ich extrem lange mit mir geschleppt habe. Das hat sich
auch
auf die Beziehung zu meinem Kind sehr ausgewirkt. Also,
was hattest du für Gedanken?
Erstmal war ich, ich habe nicht so richtig geglaubt, dass es mein Kind ist, weil ich hatte sie ja nicht die ersten Stunden. Wer weiß, ob die mir nicht ein anderes Kind gebracht haben.
Krass.
Das war so ein Gedanke, weil es war nicht die ganze Zeit an mir dran, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe auch meinen Freund öfter mal gefragt, bist du dir sicher? Warst du die ganze Zeit dabei? Ja.
Okay.
Und dann der Fakt, dass ich im Wochenbett nicht bonden konnte mit ihr, weil ich so extrem mit der Heilung meines Körpers zu tun hatte. Ich konnte sie ja nicht alleine anlegen, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte mich nicht richtig bewegen. Wie die Ärzte dann hinterher feststellten, an dem hohen Blutverlust lag. Ich habe über 2 Liter Blut verloren auf einen Schlag. Und deswegen konnten meine Wunden nicht heilen, deswegen habe ich länger gebraucht als andere Sektio-Patientinnen.
Mhm.
Und das war auch von der einen Anästhesistin richtig herzlos. Sie kam rein und wollte den Schlauch aus meinem Rücken ziehen. Und ich sage, ich kann mich nicht drehen. Was? Andere laufen schon. Ich mir dachte, ja, oh Mann, danke.
Also manchmal denkt man sich wirklich, wir hatten euch allen ins Gehirn geschissen, echt.
Das war extrem. Und damit habe ich ganz lange sehr doll zu tun gehabt von diesem. Also ich habe mich super schuldig gefühlt, auch dass ich meinen Freund jetzt in diese Situation bringe. Weil ich ja auf
dass dieses, er so viel leisten muss ja, gerade?
Weil
oder?
Ich ja. wollte ja das Kind. Ich habe darauf bestanden, dass unser nächstes gemeinsamer Step dieses Kind ist. Und dann sitze ich da im Wochenbett nachts. Er hat im Wohnzimmer geschlafen, weil er so einen leichten Schlaf hat. Und habe geheult und habe das bereut und habe mich schuldig gefühlt und habe mir dieses Kind weggewünscht. Mhm. Weil ich dachte, ich pack's nicht. Ich will, lass zurückdrehen die Zeit. Wir machen es doch nicht.
Weil es einfach so schwer fiel alles weil's und einfach so sie einfach so kacke fiel, ging. Ne?
Weil es mir so schlecht ging, weil ich mich auch so alleine gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, aber ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie im Wochenbett und der Elternzeit danach. Ich mir dachte, boah, irgendwie so, mach jetzt mal, ne? Du kriegst das Kind mit nach Hause, mach jetzt mal.
Ja, vor allem, das ist ja eh alles so viel und ich glaube halt, also wenn es einem dann halt auch noch körperlich und psychisch einfach so schlecht geht, ist es einfach unheimlich schwer, dem Ganzen gerecht zu werden.
Mhm. Das war extrem, extrem krass.
Wann wurde es besser?
Nach einem halben Jahr vielleicht.
Das fühlt sich ewig an wahrscheinlich, ne?
Das war ein ganzes Leben, würde ich sagen, war das... meine Schuldgefühle allen gegenüber, also sowohl meinem Freund als auch meinem Kind ganz krass. Ich mir dachte, ey, du bist jetzt da und du bist alles, was ich je wollte und ich kann gerade nicht 100% geben. Ich kann dir nicht 100% meiner Liebe geben. Ich kann dir nicht 100% meiner Präsenz geben. So, ich bin einfach mit mir so doll beschäftigt und das ist einfach so eine Kombination, die extrem schwer zu vereinbaren ist. Weil ich ja darauf bestanden habe, diese Familie zu gründen. War ja meine Idee. Und dann habe ich so bereut.
Das ist so dämlich, dass man eigentlich so denkt, ne?
Ja.
Aber oh Mann, das ist schon echt krass. Aber war das dann nach einem halben Jahr wirklich so, dass es dir einfach besser ging und dann hat sich das gelöst und du hast auf einmal die Sachen irgendwie realisiert und diese Liebe und diese Schönheit wieder in dem Ganzen gesehen? Oder ist irgendwas passiert? Einfach nur für Leute, für denen es vielleicht einfach genauso geht.
Es wird besser für Leute, denen es jetzt genauso geht, möchte ich mal sagen. Man muss halt einfach dranbleiben. Man muss sich selber auch Zeit geben und man muss sich selber auch eine Entschuldigung aussprechen. Ey, du bist ja nicht mit Absicht so. Du bist ja nicht mit Absicht gerade. Du hast
dir nicht ausgesucht, dass dir so scheiße geht.
Ja,
grade,
richtig.
Ne?
Ja. Du gibst ja trotzdem alles irgendwie. Und wenn es gerade nicht funktioniert und du nicht 100% geben kannst, dann versuchst du es morgen nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, versuchst du es halt übermorgen nochmal. Aber auf jeden Fall weiter dranbleiben und sich selber auch mal ein bisschen in den Arm nehmen und sagen, ey, wird schon wieder, wird besser.
Ja, ich habe auch das Gefühl, sobald man irgendwie Kinder bekommt, stellt man sich halt einfach erstmal ganz, ganz, ganz weit hinten an.
Ja,
und das ist wirklich auch so crazy und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, also es kommen erst die Kinder, dann fühlt man sich da manchmal wegen irgendwie den weirdesten Sachen schuldig, dann fühlt man sich schuldig gegenüber dem Partner, weil man denkt, der macht vielleicht gerade mehr als man selber, weil man nicht kann und dass man aber eigentlich gnädig zu sich selber ist und diese Liebe aufbringt und sagt so, ja, aber du hast auch viel geleistet und das ist auch in Ordnung, dass du nicht immer nur funktionieren kannst, das kommt dann irgendwie erst so ganz, ganz, ganz weit hinten und ja.
Das ist wirklich, also ich finde, wir fühlen uns alle viel zu doll schuldig immer. So schuldig und schlecht. Also Elternschaft
ist so krass, ja, aber man will es halt einfach immer richtig. Ich dachte mir heute Morgen, ich habe die Kinder jetzt seit 4 Tagen zu Hause, weil sie sich abwechseln mit Fieber. Und ist eh alles cool und so, aber ich muss halt auch arbeiten und Alex auch. Meine Mutter ist jetzt Gott sei Dank gekommen, weil wir es anders hätten nicht managen können. Mhm. Und heute Morgen hat meine große Tochter die ganze Zeit, die spielt immer Büro und hat irgendwie alles in so eine viel zu kleine Plastikmappe reingestopft und hat die dann immer nicht zugebracht und nicht selber aufgebracht. Und ich habe das 30. Mal schon dieses Ding auf und zu gemacht. Und dann hat sie irgendwann angefangen, nicht zu sagen, hey, kannst du mir bitte helfen? Sondern hat dann so angefangen, so rumzupöbeln.
Boah.
So. Und dann war ich irgendwann, ich habe echt mit meinen Kindern absolut krassen Geduldsfaden. Ich war dann irgendwann so, hey, hör auf, jetzt so rumzupöbeln. Du kannst mir das ganz normal sagen. Mhm. Ja, aber ich war halt irgendwie aus dem Stress, weil ich los musste. Und ich war halt mal so minimal lauter und ich versuche eh einfach immer einen Ball flach zu halten. Das gelingt mir Gott sei Dank auch echt sehr, sehr gut. Aber heute mal nach dem 40. Mal war ich echt so, hey, pass auf. Du musst nicht so rumpöbeln, komm bitte einfach zu mir und sag, Mama, bitte hilf mir, ich brauche Hilfe. Ich helfe dir total gerne, aber es stresst mich jetzt gerade auch einfach krass, wenn du dann irgendwie so rummaunst, ja, als würde jetzt gerade die Welt untergehen, ja. Und dann hat sie auch so saublöd geschaut, weil sie sich, glaube ich, auch kurz erschreckt hat, weil ich halt davor die 40 Mal halt total easy war und immer so, ja, komm her, ich mache dir das wieder auf und zu. Ich bin halt auch nur ein Mensch, ja.
Ja, ja, voll.
Und dann hat sie mir halt auch so voll wieder voll leid getan. Ich dann so, hey, ich habe das, ich bin auch gerade, ich muss los, es ist viel, ich mache das jetzt zum 50., 40. Mal, weil die scheiß Schmäppchen dazu,
ja, habe ich natürlich gesagt. Und dann bist du einmal ein bisschen lauter und fühlst dich 3 Tage scheiße.
Ja, deswegen. Das ist einfach nur crazy. Man ist halt einfach auch nur ein fucking Mensch.
Das ist das, was ich irgendwie versuche zu sagen, ja. Das ist nämlich genau das, so. Verteil dir selbst doch mal.
Ja, aber weißt du, aber dann ist man dann so, scheiße, jetzt war ich irgendwie kurz ein bisschen lauter.
Ja, das war bei mir gestern auch erst der Fall, weil sie ist gerade extrem schwer ins Bett zu kriegen. Das dauert 1,5 bis 2 Stunden und irgendwann
das
ist
halt...
Das
macht gar nicht aggressiv.
Nee, gar nicht. Vor allem, wenn wir jetzt noch,
total,
noch ein Buch, cool. Buch. Und du denkst dir, wir haben gerade schon 10 Bücher angeguckt.
Jetzt schlaf halt endlich, Mann. Jetzt
schlaf doch endlich. Ja. Genau. Und dann war ich halt auch so, weil sie dann irgendwie die 3. Flasche mit Wasser haben wollte. Und ich meinte so, du kannst dir doch nicht jeden Abend 1 Liter Wasser reinpeitschen. Das kann nicht gesund sein. Also,
hey, die Phase hatte eins meiner Kinder auch.
Das ist doch krass. Ich denke mir doch, ich habe dann immer gleich im Kopf.
Ich musste in der Nacht die Nachtwindel wechseln, ja, weil die so viel gepullert hat, natürlich nach den 3 Flaschen Wasser.
Ja, ja, das ist bei uns genauso. Und ich habe halt immer gleich Schiss, dass sie sich ihre ganzen Nährstoffe,
also Elektrolyte rausschwimmt.
Ja, ganz genau. Ja, und das dann halt blöd wird.
Also bei uns, es ist nichts Dramatisches passiert. Mein Mann, der ist ja sehr diszipliniert, der hat das dann einfach durchgezogen und dann war halt einfach so, es gibt jetzt kein Wasser mehr. Sorry.
Oh, krass. Hut ab.
Ich bin da leider auch sehr schlecht.
Ich kann es auch nicht.
Aber
ich halte es dann 3 Minuten durch.
War ehrlich gesagt in 1,5 Tagen oder 2 Tagen war der Drops gelutscht, aber es ist auch wieder fein, ja.
Ah?
Ja, es ist aber auch nicht mein Talent, sowas durchzuziehen.
Ich kann es, ich muss dann ausziehen kurz. Also ich kann es nicht ab.
Der Alex meinte doch irgendwann mal zu mir beim zweiten Kind, als er meinte, sorry Evelyn, aber die braucht wirklich keine Milchflasche jetzt mehr in der Nacht. Und ich noch so, doch. Und er so, nein. Und er dann so, weißt du was, von mir aus, geh 3 Tage ins Hotel, ich mach das hier und dann kommst du wieder.
Ich hoffe, mein Freund hört das jetzt.
Ja.
Ich gehe mal 3 Tage ins Hotel. Dann kannst du es selber machen.
Krieg ich ja nicht mal hin, gell?
Nur mit
nee, ich bleib hier. Ich will immer dabei sein.
Du kannst es machen, aber ich bleib hier.
Also ich habe so Family-FOMO, das ist einfach absurd. Mhm. Ich scheiße wirklich auf jede coole Party und so, aber Familien-FOMO ist bei mir ganz groß geschrieben. Immer Angst, dass ich was verpasse, familienintern, was voll cool ist.
Das kann ich verstehen. Ich weiß,
dass die was Cooles ohne mich machen.
Ja. Das ist bei mir genauso. Mein Freund ist jetzt eine Weile schon zu Hause. Und der lässt sie jetzt immer, sie muss dann nicht so viel in die Kita und dann komme ich immer nach Hause von der Arbeit, erst so 17, 18 Uhr und dann ist halt der Tag schon vorbei und dann erzählen sie mir immer, was sie alles Tolles gemacht haben.
Und man freut sich, aber man ist auch so, Mann, ich wollte auch dabei sein.
Ja, ja, vor allem, wo ich dann einen richtigen Hals kriege, ist, wenn sie dann Papa ruft statt Mama und dann guckt er mich so an, ne, so von wegen.
Ja, Papa is the best.
Papa is the best.
Ich habe auch irgendwas im Ernst, wenn du jetzt einmal sagst, Papa is the best, dann hau ich dir aufs Maul.
Babyklappe.
Auf der anderen Seite, wie schön ist das eigentlich, oder?
Ja, hey. Es ist so.
Das ist doch wunderbar, wenn die einfach zu allen, einfach zu ihren Eltern einfach gleichberechtigt eine super
total
geile Beziehung haben.
Aber ich will trotzdem, dass sie mich lieber hat, ist ja.
Ja, klar. Aber weißt du was? Es ist ja auch alles nur eine Phase.
Genau, die nächste Phase kommt. Nee.
Ja, ist so. Hey Lois, danke, dass du deine wahnsinnig crazy Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja, war ein bisschen viel durcheinander, ne?
Aber nee, fand ich gar nicht. Also ich fand es total spannend und ich kenne wirklich unheimlich viele Menschen, bist der einzigste Mensch, den ich jetzt kenne, der in so einer Hippie-Kommune oder wie man das auch immer beschreiben mag.
Soll ich noch einen draufsetzen? Die haben ihr Geld auf Mittelaltermärkten verdient.
Scheiße, du weißt, wie sehr ich das Mittelalter hasse, Alter.
Ja, ich auch, ich find's richtig cringe.
Mit so Silikonschwert in den Kettenhemden und irgendwie Filzstulpen, ey.
Am schlimmsten finde ich diese komischen Lederportemonnaies,
also,
die
du so zuziehst. Oh, weißt du was, das ist eigentlich nur für Leute, die kein Geld haben, weil da fällt eh alles raus, was da drinnen ist.
Was soll da drin? Also nee, finde ich ganz, ganz schlimm. Was ich noch abschließend sagen wollte, ne, weil mein Freund wollte ja überhaupt gar kein Kind haben und ich muss ihm das ja jetzt mal zugute halten, dass er einfach der geilste Papa der Welt ist.
Voll gut.
Dass er wirklich mit diesem Kind in eine Rolle gewachsen ist. Die sind so verschmolzen miteinander.
Ach, das ist schön.
Ja, und deswegen ist er manchmal derjenige, der noch anfängt, wenn wir im Lotto gewonnen haben, können wir ja noch ein zweites Mal.
Ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen, dass ihr einfach im scheiß Lotto gewinnt.
Wir müssen erst mal spielen. Ne?
Das okay, wow, Lois. Das ist jetzt nochmal ein ganz neues Level. Wir spielen gar keine Lotto, wünschen uns aber ganz sehr, dass wir da gewinnen.
Nein, ich will schon ab und zu.
Vielleicht, wenn du jetzt hier rausgehst, dann gehst du mal in so einen Späti, holst dir einen Lottozettel und hey, wer weiß.
Wer weiß.
Vielleicht ist es jetzt hier, ist es ein Schicksal, dass ihr im Lotto und dann bekommt ihr noch 5 weitere Kinder. Und,
oh Gott, nee. Da muss ich ja nochmal schwanger sein.
Und du kaufst dir dein eigenes Mondfeld.
Ja. Nur für Fotoshootings.
Nur für Fotoshootings im Prego-Style. Ja, genau, hey, vielen, vielen Dank und mach's gut.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich wahnsinnig gefreut.
Ich habe mich auch sehr gefreut.
Und ihr da draußen, keep on rocking.
Ja, macht's.
Ciao.
Verzeiht euch.
Ihr macht das alles geheim und verzeiht euch auch mal selbst.
Richtig.
Ja? Wir sind auch nur Menschen.
Deswegen.
Tschüss.